Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex.
Hallo, hallo!
Und zwar ist es das große Australien-Spezial. Diese Woche und nächste Woche werde ich euch zwei Fälle aus Australien erzählen, die natürlich auch in Australien spielen. Mein Name ist Lynn Schütze.
Und mein Name ist Leonie Bartsch.
Und noch etwas ist besonders. Wir sind beide gerade unterwegs. Ich befinde mich im Auto. Das hat etwas mit unserem Fall zu tun. Und Leo, du läufst gerade zum Studio, oder?
Ja, Lynn, ich habe deinen Anruf jetzt einfach mal von unterwegs angenommen. Ich bin auf dem Weg ins Podcast-Studio. Normalerweise würden wir uns gleich per FaceTime zusammen telefonieren. Aber ich dachte mir, hey, wenn du unterwegs bist, dann startet dieser Podcast auch für mich unterwegs. Ich baue gleich mein Equipment auf. Ich bin nämlich auch auf Reise. Aber nicht wie du, an wunderschönen Stränden vorbei und durch Dschungellandschaften. Nee, ich bin im Ruhrpott in NRW und gehe gerade in ein Podcast-Studio, also eine bisschen andere Art von Landschaft. Aber auch dafür gibt es einen Grund. Ich reise gerade quasi durch Deutschland für ein paar Arbeitsevents und auch für Interviews, für zukünftige Folgen. Einer der Protagonisten kommt nämlich aus NRW und hier führe ich dann später noch ein Interview. Und dann geht's weiter nach Berlin, also auch eine kleine Art von Reise. Aber ich wäre, das muss ich schon zugeben, natürlich sehr viel lieber an wunderschönen Stränden bei dir.
Ich hätte dich ja am liebsten mit nach Australien genommen, aber irgendjemand musste ja auf Freddo aufpassen. Also vielleicht jetzt hier auch schon mal die Ansage, falls jemand in München mal auf Freddo länger aufpassen will, das wäre super, weil dann kann ich Leo nächstes Mal mitnehmen.
Ja, Leute, Hundemütter werden es kennen. Also falls irgendwer mal auf Freddo aufpassen möchte, sag Bescheid. Er ist unfassbar süß, ein bisschen kompliziert, aber hey, wer ist das nicht? Und dann kann ich auch mit auf Ex nach Australien. Aber ich bin trotzdem froh, dass du mich in dieser und der nächsten Folge zumindest ein kleines bisschen mit in den Urlaub nimmst, und zwar in diesem Podcast. Und dass ich zumindest das Gefühl habe, dass ich gerade am Strand mit dir wäre.
Genau. Ich habe dir einen Fall mitgebracht, der tatsächlich etwas damit zu tun hat, warum ich gerade im Auto sitze. Das liegt daran, Leo, dass ich gerade eine sehr bekannte Strecke langfahre. Das ist der Hume Highway, der führt von Melbourne nach Sydney.
So, und Lynn, ich bin jetzt tatsächlich auch gleich da. Ich gehe jetzt jede Sekunde rein. Ah, und du redest über den Hume Highway. Den kenne ich, weil ich glaube, ich bin ihn nicht gefahren, aber wir wären den damals auf unserem Backpacker-Trip fast gefahren. Dann haben wir aber eine andere Route gewählt, und zwar am Meer entlang. Und der Hume Highway geht ja eher so durchs Landinnere nach Sydney oder auch nach Melbourne, je nachdem, welche Richtung man fährt.
Ja, genau. Also man kennt die irgendwie, aber auf diesem Highway sollen auch ganz schreckliche Sachen passiert sein. Und darüber sprechen wir heute. Und weil ich jetzt auf dieser Straße mich auch gerade befinde und in Australien bin und irgendwie direkt loslegen will und dir diesen Fall erzählen möchte, weil mich der einfach so sehr beschäftigt, würde ich sagen, verzichten wir heute auch mal auf irgendwie einen großartigen Pre-Talk oder ein zudummes Verbrechen und starten direkt in diese Folge Mord auf Ex. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind wie immer unseren Werbepartnern sehr dankbar, weil wir so die Recherche zu dieser Folge finanzieren konnten.
Und das ist in diesem Fall Koro. Wir haben es ja hier schon so oft erwähnt. Wir lieben Koro über alles. Mhm. Und ich habe eine Sache in mein Leben integriert und ich finde, es ist das, zumindest für meine Geschmacksnerven, beste Frühstück, das ich kenne. Und zwar gibt es alles davon, was ich dir gleich sage, bei Koro. Und ich liebe es.
Ich bin bereit.
Man nimmt Kokosnussmilch, man kann sich aussuchen. Es gibt bei Koro einmal die Kokosnussmilch aus der Dose, die ist dann so ein bisschen fettiger, das finde ich auch geil. Es gibt aber auch die ganz normale zum Gießen, Kokosmilch. Mhm. Man nimmt es und mixt es, mache ich zumindest so, und dann mache ich Chiasamen rein. Dann lasse ich das die Nacht über im Kühlschrank, mache morgens noch Kokosnussflocken drauf, die gibt es auch bei Koro. Und dann kann man noch so frische Beeren oder Banane oder sowas machen.
Ich liebe das, weil wir waren neulich in so einem Berliner Hipster-Café und da hat Leo das zum ersten Mal gegessen und war so, das kann ich niemals machen. Habe ich gesagt, das gibt's safe alles bei Koro.
Ja.
Und jetzt hatte ich recht.
Es ist gar nicht so schwierig, wie ich dachte. Ich fand es so lecker und vor allem ist es auch einfach total die gesunde Variante zu frühstücken. Probiert's mal aus. Ich fand's mega. Ich weiß, dass Leute nicht immer Kokos mögen, aber hey, geht trotzdem auf Koro, weil es gibt auch alle möglichen anderen Alternativmilchen. Es gibt so viel und das Gute bei Koro ist auch, das meiste kommt in effizienter Großverpackung und dadurch gibt es weniger Verpackungsmüll, was wiederum für unseren Planeten nicht die allerschlechteste Idee ist.
Genau, und das Koro-Sortiment umfasst insgesamt über 1200 Produkte. Wenn ihr die mal austesten wollt und Leos Frühstück essen wollt, dann nutzt einfach den Code MORDOFX, alles groß und zusammengeschrieben. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de gehen. Der Code ist gültig bis zum 31.12.2024 und ihr findet den auch nochmal in unseren Shownotes mit allen Infos. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Guten Appetit!
Australien, der Sehnsuchtsort für viele Europäer. Ja, auch für mich. Aber nicht nur ich reise gerne in dieses Land. Auch rund 215.000 Deutsche, Schweizer und Österreicher reisen jedes Jahr nach Australien. Ich sitze hier gerade im Auto und mache einen Roadtrip an der australischen Küste. Es geht von Melbourne nach Sydney und man hat hier ein Gefühl von Freiheit. Jeden Tag eine neue Stadt, eine neue Straße und neue Menschen. Das Ganze habe ich schon mal gemacht, vor einem Jahr. Da bin ich komplett die ganze Route gefahren, von Melbourne nach Sydney. Das schaffe ich diesmal nicht. Aber ich befinde mich auch jetzt wieder auf dem Hume Highway. Der ist etwa 800 Kilometer lang und verbindet Melbourne und Sydney. Also zwei riesige Städte in Australien. Zwei Städte, wo auch Leute sehr, sehr gerne hinreisen, wenn sie nach Australien kommen. Und nicht nur ich bin auf dem Hume Highway unterwegs. Vor allem Backpacker lieben diese Strecke. Schließlich bringt sie einen von einer Traumlocation zur nächsten. Und wenn du dann auch noch per Anhalter fährst, das mache ich ja jetzt gerade nicht und ich glaube, es ist auch gut, dass ich das nicht mache, dann sparst du aber natürlich auch noch ein bisschen Geld. Man fährt hier durch weites Farmland, durch den berühmten australischen Busch. Ich glaube, ihr seht auch, vielleicht seht ihr so ein bisschen was. Ich lade da nämlich nochmal ein Video hoch, wie ich hier gerade rumfahre. Es ist sehr grün und man hat zwischendurch so kleine verschlafene Städtchen. Da stoppt man dann mal, holt sich mal einen Kaffee. Es ist alles total süß und vor allem ist es menschenleer. Du fährst wirklich lange Strecken und begegnest lange keinen Autos und auch keinen Menschen. Und du hast diesen weit gespannten Horizont, diese ganz tollen Sonnenuntergänge und es ist wirklich wunderschön. Am Rand waren immer wieder Schilder davor, dass Kängurus die Straßen überqueren und leider sieht man auch hin und wieder ein Tier am Straßenrand liegen. Weil hier so viele Leute den Daumen raushalten, wird der Hume Highway im Volksmund auch der Backpacker Highway genannt. Doch auf meiner Reise gerade habe ich immer wieder gemerkt, wie viele Australier auch manchmal so ein bisschen leiser werden, wenn sie über diese Straße sprechen, weil auf diesem Backpacker-Highway ist etwas ganz Schreckliches passiert. Hier in den tiefen Wäldern Australiens passierte etwas Grauenhaftes. Noch heute sollst du vorsichtig fahren. Das haben mir auch immer wieder Menschen auf meiner Reise gesagt. Und auch ein Schild hängt am Rande des Highways, sobald du durch den Belangolo Forest fährst. Please be careful. Bitte sei vorsichtig. Und das hat auch seinen Grund. Denn hinter den hohen Bäumen, da lauert das Böse. Es wartet, bis du da bist. Und dann jagt es dich. Das weiß nur 1990 noch niemand. Seitdem hat sich viel getan. Seitdem sprechen Leute darüber. 1990, wenn ich hier lang gefahren wäre, wäre das aber was anderes gewesen. Weil 1990, da steht in den Reiseführern in den Hostels nur, wie schön der Belangolo Forest ist und wie gut man hier neue Leute kennenlernen kann. Und so machen sich immer wieder Backpacker aus aller Welt auf den Weg zum Hume Highway. Sie halten den Daumen raus und warten darauf, dass sie jemand mit durch den Wald nimmt. Einer von ihnen ist am 25. Januar 1990 der 24-jährige Paul Onions. Paul war in der Navy gewesen und er will jetzt ein bisschen das Leben genießen. In der Sonne liegen, ein bisschen arbeiten und was von der Welt sehen.
Paul kommt dann wahrscheinlich aus den USA, oder?
Nee, Paul kommt aus England.
Ah, okay.
Genau. Mhm. Und deswegen ist es auch eine weite Reise für ihn. Und da er in der Navy war, hat er schon ganz viel von der Welt gesehen und sagt jetzt, Australien ist einer der einzigen Orte, wo er glaubt, dass noch ein Abenteuer auf ihn wartet.
Mhm.
Ich habe dir auch ein Foto von Paul mitgebracht, das würde ich auch nochmal online hochladen. Ich weiß nicht, wie du ihn beschreiben würdest, sieht einfach voll nett aus, oder?
Ja, er sieht total ja, ich weiß gar nicht, durchschnittlich, genau, ja. Hat so ein kariertes Hemd an, irgendwie die Frisur der 90er auch, also so ein Mittelscheitel und nach außen ein bisschen gelockte Haare, nach außen gekämmte Haare.
Blonde Haare, blaue Augen. Ja. Ja, total durchschnittlich. Paul steht jetzt am Straßenrand und hofft, dass jemand ihn mitnimmt. Aber ein Auto fährt vorbei und noch eins. Eine Stunde vergeht und noch eine. Niemand scheint Paul mitnehmen zu wollen. Und Paul wird jetzt langsam ungeduldig. Der Engländer ist schon seit ein paar Wochen unterwegs. Nachdem er Birmingham verlassen hat, war er zunächst in Indien, dann in Singapur. Und ein paar Tage vor Weihnachten landete er endlich in Sydney, um 6 Monate kreuz und quer durch den australischen Kontinent zu reisen. Und wie so viele Backpacker vor ihm hat er einen Zug von der Central Station in Sydney in den Vorort Liverpool genommen, um den Hume Highway entlang zu trampen. Jetzt ist Paul total durstig und er ist auch frustriert. Warum will ihn denn heute niemand mitnehmen? Das kann doch nicht sein. Sonst sind die Australier doch immer so freundlich. Dafür sind sie ja auch irgendwie bekannt.
Mhm.
Paul kann jetzt nicht mehr. Er geht zu einem Straßenkiosk und kauft sich etwas zu trinken. Er öffnet die Dose und nimmt ein paar Schlücke. Der kühle Drink tut gut. Die Fliegen surren um Paul herum. Langsam geht die Sonne unter. Paul wischt sich jetzt den Schweiß aus dem Gesicht. Und dann hört er auf einmal eine männliche Stimme. Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit? Paul dreht sich um. Vor ihm steht ein sportlicher Mann, etwa 1,80 groß und um die 40 Jahre alt. Er trägt Shorts und eine dunkle Sonnenbrille und hat einen gewaltigen Biker-Schnurrbart, der mitten in seinem Gesicht ist. Paul findet, dass der Mann total nett aussieht und er nickt jetzt dankbar und denkt sich, was für ein Glück, dann komme ich heute hier doch noch weg. Der Mann fragt jetzt, wohin zieht es dich? Paul antwortet, nach Mildura. Ich kann dich bis nach Canberra mitnehmen, antwortet der Mann. Fantastisch, sagt Paul und schmeißt seinen Rucksack in den silbernen Toyota des Mannes. Der Jeep hat vorne einen Kuhfänger, hinten das Ersatzrad und die Sitze sind mit weißer Lammwolle überzogen. Der Mann stellt sich jetzt als Bill vor. Und so fahren Bill und Paul los in Richtung Süden. Die Fenster sind offen, der Fahrtwind streicht Paul um die Nase und zerstreut seine blonden Haare. Bill fragt Paul jetzt ein bisschen aus. Wo er herkomme, will er wissen, wie lange er in Australien bleiben würde und welchen Beruf er hat. Paul antwortet jetzt eher verhalten. Du musst dir vorstellen, der ist auch K.O., der hat jetzt nicht so Bock auf Smalltalk. Ehrlich gesagt will er ja einfach nur weiterkommen.
Ja, andererseits, wenn dich jemand mitnimmt, dann ist das so ein bisschen das Mindeste, was du tun kannst, also einen netten Smalltalk zu führen. Schließlich hat er jetzt schon das Glück, dass Bill ihn einfach so aufgabelt und auch wenn ich natürlich jetzt schon argwöhnisch bin und denke, dass Bill irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht der Netteste ist, weil wir im True Crime Podcast
yeah.
Und du hast gerade gesagt, das Böse lauert und Bill kam auf einmal von hinten und deswegen denke ich, er ist böse und so weiter. Aber wenn man bedenken würde, dass er es nicht ist, dann finde ich, ist es das Mindeste, dass Paul da auch einfach noch ein bisschen Smalltalk führt und den unterhält. Weil das ist ja auch fast die Prämisse. Es ist ja nicht Blabla-Car, wo du am Anfang einstellen kannst, Blabla oder nicht Blabla.
Ah, also kannst du das einstellen?
Ja, ja.
Das ist ja praktisch.
Ja, du kannst es einstellen, was deine Präferenz ist.
Ja, also hier ist es tatsächlich nicht so und deswegen denkt sich Paul jetzt, okay, ich antworte auch und er sagt, ich arbeite mit Klimaanlagen, habe erst neulich meinen Dienst bei der Navy geleistet. Bill antwortet jetzt, ach ja, warst du bei den Spezialkräften oder hast du in Nordirland gedient? Paul ist jetzt wieder relativ verhalten und sagt einfach nur nein. Der Mann fragt ihn, hast du Familie in Australien? Und darauf antwortet Paul einfach auch wieder nur nein. Bill erzählt jetzt auch ein bisschen was von sich. Er erzählt, dass er im Straßenbauamt in Liverpool gearbeitet hat. Und dann schweigen Paul und Bill für eine Weile. Paul ist das ja ehrlich gesagt ganz recht. Er will einfach so schnell wie möglich nach Mildura kommen. Hier will er nämlich auf einer kleinen Obstfarm arbeiten und sich ein bisschen Geld dazu verdienen. Und mittlerweile macht Bill auch immer wieder rassistische Kommentare. Und Paul denkt sich nur so, na toll, ich mache das erste Mal Hitchhiking und direkt habe ich den Verrückten abbekommen. Doch jetzt schweigen sie ja zum Glück und dadurch, dass Bill Paul mit nach Canberra nimmt, hat er schon mal 250 Kilometer des Weges geschafft. Bald kündigt ein Schild den Belengalo State Forest an. einen 37.000 Hektar großen Mischwald aus Pinien- und Eukalyptusbäumen. Koalas essen hier Grünzeug, Papageien fliegen über die Baumgipfel und ab und an sieht man auch mal ein Känguru. Ich fand es ehrlich gesagt total beeindruckend, hier durchzufahren und war auch ganz fasziniert von der ganzen Natur, die man sieht. Das schaut sich jetzt Paul auch an, aber nach einigen Minuten bemerkt er etwas Merkwürdiges. Er bemerkt nämlich, dass Bill immer öfter in den Rückspiegel schaut und er fährt langsamer. Auf einmal sagt Bill, er müsste mal kurz rechts ranfahren. Er will ein paar Kassetten raussuchen, da hier draußen immer das Radio abbreche. Und er habe jetzt ein paar Kassetten unter seinem Sitz, deswegen müsste er aussteigen und unter den Sitz greifen. Paul kriegt jetzt ein mulmiges Gefühl. Irgendwas stimmt nicht, denkt er sich. Bill wirkt irgendwie auf einmal fahrig und außerdem liegen genügend Kassetten zwischen den Sitzen. Während Bill also aussteigt und anfängt, unter dem Sitz herumzukramen, steigt auch Paul aus. »Wieso steigst du aus?«, fragt Bill wütend. »Ich muss mich einfach mal strecken«, antwortet Paul. Bill verzieht daraufhin das Gesicht und beugt sich erneut unter den Sitz. Paul ist sich jetzt ein bisschen unsicher, was er machen soll. Und ich verstehe total seinen Konflikt. Weißt du, er hat so ein ungutes Gefühl und er überlegt, soll ich weglaufen oder soll ich wieder einsteigen? Ich weiß nicht, ich hatte das schon ganz oft, dass ich dachte, oh, irgendwas ist falsch. Und da denkt man sich ja normalerweise, ja komm, übertreib jetzt nicht. Voll. Mach nicht so einen Stress, es wird schon alles gut sein.
So. Und die Option wegzulaufen ist ja auch nicht die allervielversprechendste, weil er ist einfach in einem Wald, mitten im Nirgendwo, kann sich schlecht verstecken, weil da ist ja, also der Bill kann ja hinterher und es gibt ja auch jetzt nicht gerade irgendwelche Menschen, die ihm helfen könnten. Er ist ja einfach alleine.
Super viele Tiere, was soll er da in der Wildnis? So, und wahrscheinlich ist es ja gar nichts. Deswegen versucht sich Paul jetzt zu beruhigen und steigt wieder ins Auto. Auch Bill setzt sich wieder hin. Das beruhigt jetzt Paul. Er denkt sich, er hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit umsonst Sorgen gemacht. Doch dann zieht Bill auf einmal einen schwarzen Revolver und richtet ihn direkt auf Paul. Was soll das, Bill? Schreit jetzt Paul. Das ist ein Überfall. Paul versucht, den Mann zu besänftigen. Beruhig dich, Bill, sagt er. Doch Bill beruhigt sich nicht. Stattdessen zieht er ein Stück Seil hervor. In diesem Moment bekommt Paul jetzt Panik. Er weiß, das ist kein Überfall, da ist er sich sicher. Und er ist sich auch sofort sicher, dass dieser Mann etwas richtig Schlimmes mit ihm vorhat. Egal was, denkt Paul, er muss weg. Er vergisst die Waffe und er springt aus dem Auto. Paul rennt jetzt den Highway hinunter. Hier ist kein Haus, kein Mensch, weit und breit. Nur 45 Meter hohe Eukalyptusbäume. Paul hört Bill jetzt hinter sich schreien. Bleib stehen oder ich schieße. Aber Paul bleibt nicht stehen. Und Bill schießt.
Oh Mann.
Ja, Leo, und jetzt mache ich einen riesen Cliffhanger mit dir, weil wir lassen jetzt Paul zurück und springen 9 Monate in die Zukunft. Wir gehen zu Simone S. nach Deutschland. Simone wird von allen nur Simi genannt. Und es ist jetzt erst 5.30 Uhr und graue Wolken verhängen den Himmel über der Stadt an der Donau. Simi ist trotzdem schon wach und sie ist glücklich. Monatelang hat sie sich auf diesen Tag gefreut und darauf hingefiebert und jetzt am 29. September 1990 steht sie mit Rucksack, Zelt und Schlafsack am Regensburger Bahnhof. Ganz viele ihrer Freundinnen aus ihrem Turnverein sind gekommen, um sich zu verabschieden. Sie haben selbst bemalte und beschriftete Banner dabei. Darauf steht Auf Wiedersehen, bis ganz bald. Simis Freundinnen sind so beeindruckt davon, dass sich die 21-Jährige tatsächlich traut, ans andere Ende der Welt zu reisen. Und das alleine. Simi möchte nämlich nach Australien. Hierhin wollte sie schon immer mal. Es ist ihr absoluter Sehnsuchtsort. Klar, sie wird das kleine Regensburg an der Donau mit seinen verwinkelten, gedrängten Altstadtgassen, dem feuchten Nebel im Winter, der Hitze zwischen den Altbauten im Sommer vermissen. Eine Stadt, die eher wie ein Dorf ist, wo dich jeder kennt und dir bei jedem Schritt das Mittelalter entgegenatmet. Aber in Australien, da wartet die große Freiheit auf Simi. Unendliche Landschaften, Horizonte und Sonnenuntergänge, an denen man sich nicht satt sehen kann. Und wenige Menschen und dafür umso mehr Koalas und Kängurus. Etwas abseits des Trubels steht Simis Vater und betrachtet die Szene. Es fällt ihm schwer, in den Jubel einzustimmen. Simis Vater ist als Busfahrer tätig und er hat irgendwie nie so einen Hehl draus gemacht, dass er eigentlich gegen die Reise seiner Tochter ist. Er hat auch bis zuletzt versucht, seine Tochter noch umzustimmen. Er hat nämlich Angst, dass ihr am anderen Ende der Welt etwas passieren könnte. Aber schließlich ist Simi auch erwachsen und kann über ihr eigenes Leben entscheiden. Und so bleibt ihrem Vater nichts anderes übrig, als der Reise zuzustimmen. Er hilft ihr sogar, alle Vorbereitungen zu treffen. Er geht mit ihr einkaufen. Die kaufen schwere Wanderschuhe, einen Rucksack, ein Zelt, einen Schlafsack und eine Trinkflasche. Und in diese Trinkflasche ritzt Simi sich noch ihren Namen rein, also ihren Spitznamen, Simi.
Oh Mann, ich kann diese Szene so doll nachvollziehen, weil bei mir war es einfach genau gleich. Also ich weiß auch noch, als ich meinen Eltern gesagt habe, dass ich nach Australien will, war auch vor allem mein Papa direkt so, oh nein, ja. Bist du dir sicher? Das ist doch so weit weg und dann bist du so lange da und das ist so unsicher. Und dann hat er auch am Flughafen echt so ein bisschen echt damit zu kämpfen gehabt. Mhm. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Aber du willst ja auch deine Kinder irgendwie nicht einsperren. Du willst ja auch, dass sie die Welt entdecken und kannst dann auch nichts tun und musst sie gehen lassen irgendwie.
Ja, und auch für Simi ist es nicht leicht, weil sie hat auch irgendwie Angst, dass ihrem Vater was passieren kann. Sie sagt ihm auch noch, ich bin dann weit weg, pass auf deine Gesundheit auf, ich kann dir nicht so gut helfen. Weil das ist ja auch noch eine Zeit, das müssen wir auch bedenken, wo es noch kein WhatsApp gab, ne? Oder mal kurz irgendwie, man konnte nicht mal kurz telefonieren. Das war alles ein bisschen schwieriger. Jetzt fährt der Zug nach Frankfurt ein. Simi umarmt ihren Vater, drückt ihm einen Kuss auf die Wange und sagt ihm, sie sei doch nicht das erste Mal unterwegs. Ihr werde schon nichts passieren. Kopf hoch. In 6 Monaten bin ich wieder zurück. Die Freundinnen winken dem Zug hinterher. Vater Herbert, kommen die Tränen. 4 Monate später sitzt Herbert in einer Kneipe, die ist fußläufig zur Donau und hier geht's oft so ein bisschen derb her. Herbert mag das aber, weil er hat das Gefühl, die Leute sind einfach echt hier. Die sind zwar ein bisschen laut, aber die sagen halt, was sie denken und das findet er sympathisch. Herbert bestellt sich ein Bier und würfelt dann mit dem Wirt um einen Schnaps. Er freut sich. Morgen weiß er endlich, wie es Simi geht. Sie war schon zu lange weg gewesen. Noch einmal schlafen, denkt Herbert. Noch einmal schlafen, dann höre ich endlich wieder die Stimme meiner Tochter und weiß, dass alles gut ist.
Haben die quasi für den nächsten Tag ein Telefondate vereinbart?
Genau. Es ist nämlich so, dass Herberts Ex-Frau, also die Mutter von Simi, die fliegt jetzt gerade nach Melbourne und dort soll sie Simi treffen und dann wollen sie alle zusammen telefonieren.
Mhm.
Weil Simi möchte mit ihrer Mutter 6 Wochen lang in einem Wohnmobil durch das riesige Land fahren und das ist sozusagen die letzte Etappe von ihrer großen Reise. Die letzte Postkarte von Simi, die Herbert bekommen hat, ist schon eine ganze Weile her. Der Poststempel hatte gezeigt, dass Simi sie in Hervey Bay in Queensland abgeschickt hat. Hervey Bay ist auch bekannt als das Tor nach Fraser Island, der größten Sandinsel der Welt. Simi hat erzählt, dass sie nicht alleine unterwegs ist. Sie hat nämlich bei ihrem Zwischenstopp in Athen eine andere Deutsche kennengelernt und die beiden haben sich dann auf Anhieb gut verstanden und beschlossen, gemeinsam durch Australien und Neuseeland zu reisen. Und das findet natürlich der Vater gut, das erleichtert ihn auch, dass seine Tochter da jemanden gefunden hat, der sie unterstützt, mit dem sie sich auch austauschen kann. Die beiden jungen Frauen haben sich dann einen Gebrauchswagen gekauft, mit dem sie eigentlich durch das Land reisen wollten. Der fiel allerdings schon sehr schnell auseinander und so haben die beiden beschlossen, einfach per Anhalter weiterzufahren, weil sie haben ja überall gehört, die Australier, die sind so nett und freundlich und dann lernen sie ja auch noch ein paar Leute kennen. Wo auch immer die beiden Mädchen landeten, suchten sie sich Arbeit. Mal hier, mal da. Simi, die ist gelernte kaufmännische Assistentin, die putzt Yachten und öffnet Berge von Muscheln in Australien. Doch leider verdient sie damit nur wenig Geld und wie so oft auf so Reisen muss sie feststellen, dass das alles nicht so leicht ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Das Geld ist wirklich an allen Ecken knapp. Manchmal muss Simi mit ihrer neuen Freundin am Strand schlafen und Frühstücksflocken direkt aus der Packung essen. Am Strand sind überall Skorpione, Spinnen und sehr aufdringliche Dingos. Das sind Australiens berüchtigte Straßenhunde. Trotzdem schreibt Simi ihrem Vater, mir geht's gut, aber das Leben ist schon verdammt hart. Aber macht euch keine Sorgen. Liebe Mami, ich freue mich schon, wenn du nach Australien kommst. Du wirst staunen, wie schön es hier ist. Auf Wiedersehen, eure Simone. An diesem Abend macht es Herbert nichts aus, gegen den Wirt beim Würfeln zu verlieren. Weder will er eine Revanche noch ein anderes Bier. Er lässt den Trubel und das Gefluche der Kneipe hinter sich, stellt sich zu Hause das Telefon neben das Bett und legt sich hin. Er freut sich schon auf seine Semi. Semis Mutter landet pünktlich in Melbourne. Sie ist aufgeregt und mag die Stimmung am Flughafen. All die Passagiere aus verschiedenen Ländern kommen ihr vor wie eine Schar bunter Vögel. Nach einer Weile wundert sich jetzt aber Semis Mutter. Wo ist denn jetzt ihre Tochter? Vielleicht hatte sie irgendwie Probleme, sie hat keinen Parkplatz für das Wohnmobil gefunden, stand im Stau. Aber dann knackt auf einmal der Flughafenlautsprecher. Eine Durchsage kommt.
Oh nein.
Semis Mutter wird jetzt zur Information gebeten. Sie ist erstmal erleichtert, also nicht wie du jetzt direkt irgendwie was Schlimmes vermutest. Sie denkt einfach, okay, Semi hat sie nicht gefunden, hat bei der Information Bescheid gesagt und wartet dort bestimmt auf sie. Doch statt ihrer Tochter wartet bei der Information ein Detective auf sie. Er sagt jetzt, ihre Tochter kann nicht kommen. Wenn sie mitkommen, erkläre ich ihnen alles. Jetzt spürt Simones Mutter, wie die Panik in ihr hochsteigt.
Ja, es gibt einfach keinen schlimmeren Moment, als du kommst in Australien an und ein Detective wartet schon dort auf dich.
Sie wird jetzt in ein Besprechungszimmer auf dem Polizeirevier gebracht. Dort schaut sie der Polizist ernst an. Ihre Tochter werde vermisst. Und die Polizei hat keine Ahnung, wo sie ist.
Aber wie ist das aufgefallen? Ich hätte jetzt gedacht, dass es sogar noch schlimmer ist und ihr mitgeteilt wird, dass die Leiche ihrer Tochter gefunden wurde, weil das einfach Backpacker nicht auftauchen ist ja oft normal. Die treffen irgendwen auf der Reise, dann fahren die mit jemand anderem weiter oder bleiben auf der Insel noch ein bisschen länger.
Ja, also tatsächlich, das ist eine gute Frage. Das fragt sich auch Semis Mutter zuerst. So, woher wissen die das, dass die vermisst wird? Aber sie hatte ja diese Reisefreundin und die hat sich bei der Polizei gemeldet, weil die beiden hatten sich am 20. Januar am Busbahnhof getrennt, aber vereinbart, dass sich Simi meldet, sobald sie in Melbourne sei. Und sie hat sich halt nicht gemeldet. Die Mutter fragt jetzt, hat es vielleicht einen Unfall gegeben? Aber der Detective verneint, nicht auf der Strecke. Außerdem hätten sie auch bei jedem Krankenhaus und jeder Jugendherberge nachgefragt. Simis Freundin hat der Polizei berichtet, dass sie vermutet, dass Simone spontan beschlossen hat, alleine per Anhalter zu fahren, um Kosten zu sparen. Simones Mutter kann jetzt kaum glauben, was da gerade passiert. Das kann doch nicht sein. Es war doch nur eine so kurze Strecke, die Simone noch zurücklegen musste. Da verschwindet man doch nicht einfach. Vor ein paar Tagen hatte sie doch gerade noch mit Simi gesprochen und da war sie so fröhlich gewesen.
Ich finde es schon auffällig, dass die Detectives so früh was tun. Also total gut, ne?
Ja.
Also super, weil ich weiß nicht, wenn auch jemand sagt, hey, wir waren verabredet und die meldet sich nicht, kann ja auch einfach sein, dass die dann doch nicht so enge Freunde waren, wie die Bekannte irgendwie angenommen hat. Die haben sich ja auch erst da kennengelernt.
Ja, die australische Polizei ist hier zum Glück sehr engagiert.
Sind die das denn aus einem Grund, weil die auch schon eine Vermutung haben oder ist das einfach nur eine Routineüberprüfung?
Einfach, also die schauen einfach.
Okay.
Die Beamten versichern jetzt der Mutter, alles Menschenmögliche zu tun, um ihre Tochter zu finden. Simones Mutter fährt zurück ins Hotel. Doch in ihrem Kopf ist nur ein Gedanke. Wo ist meine Tochter? Direkt am nächsten Tag tritt Simis Mutter vor die Kameras. Bisher stand sie noch nie vor einer Kamera und jetzt muss sie in das grelle Licht der Scheinwerfer schauen. Ein Reporter macht eine Anmoderation und dann spricht Simis Mutter. Bitte helfen Sie mir, meine Tochter zu finden. Vielleicht liegt sie in einem Krankenhaus, vielleicht hatte sie einen Unfall, ist ohnmächtig und kann keine Angaben zu ihrer Person machen. Bitte melden Sie sich bei der Polizei, wenn Sie mir helfen können, meine Tochter zu finden. Ich hoffe, dass sie noch am Leben ist. Diese Ansprache berührt das ganze Land und das Echo ist gewaltig. Hunderte von Hinweisen gehen ein. Aber leider führen sie zu keiner Spur. 6 Wochen später steht Simones Mutter wieder am Flughafen von Melbourne. Sie muss ohne ihre Semi zurückfliegen.
Mein Gott.
Die Mutter geht weinend durch den Zoll.
6 Wochen sind jetzt vergangen, in denen nichts von Simone bekannt wurde.
Nee, die haben keine Ahnung, wo sie ist.
Und sie fliegt zurück, weil sie denkt, dass sie einfach vor Ort nichts mehr tun kann.
Sie hat alles versucht und ist nicht weitergekommen.
Oh mein Gott.
In Regensburg kann Simis Vater Herbert nicht mehr schlafen. Und wenn er schläft, dann hat er Albträume. Er sieht einen schwarz gekleideten Mann, der immer wieder an seinen Träumen auftaucht. Sein Gesicht wird von der Krempe eines Schlapphuts verdeckt und Herbert kann ihn kaum erkennen. Dafür sieht er aber seine Tochter ganz klar vor sich. Der Mann zieht Simone hinter sich her und Simone leistet keinen Widerstand. Dann tut sich in Herberts Traum ein Loch auf und seine Tochter verschwindet da drin.
Und vor allem war das einfach immer seine Angst und jetzt hat die sich einfach bestätigt. Simone ist weg.
Ja. Am 19. September laufen zwei Männer durch den Belengolo-Wald. Sie machen Sport und wollen das unwegsame Gelände so schnell wie möglich durchqueren. In der Nähe des Städtchens Borrel hasten sie unter den hochaufragenden Eukalyptusbäumen hindurch. Der Boden ist rot. Rot wie das Blut und das Feuer der Erde. So heißt es bei den Aborigines, den australischen Ureinwohnern. Plötzlich lässt ein beißender Geruch die beiden Männer aufschrecken. Etwas riecht übel. Oder besser gesagt, es stinkt. Die Männer folgen dem Geruch und kommen zu einem felsigen Überhang. Sie glauben, hier auf einen Känguru-Kadaver zu stoßen. Doch unter einem Haufen von Stöckern und Eukalyptusblättern entdecken die Männer Knochen, Stiefel und Kleidung.
Oh Gott, ist es jetzt Simone oder ist es Paul?
Ja, das werden wir gleich erfahren. Die herbeigerufene Polizei arbeitet jetzt bis tief in die Nacht. Bald ist klar, dass es sich hier um eine weibliche Leiche handelt und dass sie brutal ermordet wurde. Sie hat mindestens 14 Stichwunden am Nacken, an der Brust und anscheinend auch in der Wirbelsäule. In der Nähe finden die Polizisten eine Würgeschlinge. Am nächsten Morgen durchsucht die Polizei das umliegende Unterholz und findet eine weitere Leiche. Ebenfalls weiblich. Sie vermodert etwa 30 Meter entfernt unter einem Baumstamm und weist 10 Einschusslöcher in den Schädel auf. Außer Kleidung und Schmuck, den die Opfer zum Zeitpunkt des Mordes getragen haben, findet die Polizei kaum andere persönliche Gegenstände in dem umliegenden Busch. Nur noch eine Menge Kippenstummel, die implizieren, dass der oder die Mörder längere Zeit am Tatort verbracht haben. Obwohl in den nächsten 7 Tagen 40 Polizisten den Wald in einem Umkreis von 3 Kilometern durchflügen, finden sie keine einzige weitere Spur.
Okay.
Wenig später schreibt die Regierung von New South Wales eine Belohnung von $100.000 aus für Hinweise, die zur Verhaftung des Mörders führen. Aber von dem Täter oder den Tätern fehlt weiterhin jede Spur.
Also es gibt dann ja offensichtlich einen Serienmörder, der auf freiem Fuß ist, weil es sind ja jetzt schon 2 Leichen am gleichen Ort, 2 Frauenleichen. Und das zeigt ja, dass hier jemand wirklich systematisch Menschen hingeschleppt hat, dass das entweder der Tatort ist oder der Fundort und dass hier jemand unkontrolliert mordet.
Also Serienmörder sind ja Menschen, die mindestens 3 Leute umgebracht haben. Das heißt, du glaubst, dass es noch mehr Opfer gibt?
Vielleicht auch nicht, aber also zumindest, dass das, ich glaube, dass das hier jemand ist, der einfach das Verlangen hat zu töten. Und auf der Suche ist nach wehrlosen Opfern.
Ja, die Vermutung schleicht sich auch langsam bei der Polizei ein. Wir springen jetzt aber nochmal zu Simones Eltern in Regensburg. Die gehen mittlerweile an der Ungewissheit fast kaputt. Sie frisst sie von innen langsam und böse auf. In der Stadt hat währenddessen jeder seine eigene Theorie. Einige glauben, dass Simone ihren Traummann kennengelernt hat und mit ihm durchgebrannt ist. Oder andere sagen ganz offen, dass sie glauben, dass Simone schon längst tot ist. Simones Eltern bekommen alles ab, von dummen Sprüchen bis Mitleid. Aber dabei wollen sie nur eins: Gewissheit, was mit Simone passiert ist. Fast jeden Tag gehen die Eltern jetzt zur Bank, bei der ihre Tochter ein Konto hat. Sie hoffen, dass Simone vielleicht doch Geld abgehoben hat. Vielleicht gibt es irgendwo ein Lebenszeichen von ihr. Doch immer rattert der Kontoauszugsdrucker und immer steht darauf, keine Umsätze vorhanden. Das Ganze wird dadurch noch erschwert, dass die beiden kein Wort Englisch sprechen. Deshalb gehen sie jetzt zur Polizei und bitten die Beamten, sich bei ihren Kollegen in Australien zu erkundigen, ob es etwas Neues gibt.
Also wissen die einfach gerade noch nicht, dass in Australien schon 2 Leichen gefunden wurden in dem Wald?
Die wissen gar nichts.
Also die Polizisten vor Ort konnten die einfach noch nicht zuordnen. Also ich denke schon, dass es Simone ist, aber das weiß die Polizei selbst noch nicht. Gehen nicht die Vermisstenanzeige durch.
Die Leichen sind noch nicht identifiziert und die Polizei in Deutschland kommuniziert nicht mit den Eltern von Simone. Und deswegen gehen die da ja jetzt auch hin und sagen, könnt ihr uns irgendwie helfen? Könnt ihr uns irgendwie Informationen beschaffen? Wir sprechen ja auch kein Englisch.
Mhm.
Und die Polizei in Deutschland erwidert nur, dass Simones Eltern doch einfach mal im Bekanntenkreis rumfragen sollen, ob jemand, der Englisch spricht, bei den Behörden in Australien anrufen kann.
Oh.
Ja. Pater Herbert kann nicht glauben, wie alleine er und seine Frau mit ihrer Suche und ihrem Leid gelassen werden. Er wendet sich an das bayerische LKA, dann an das BKA und schließlich an den Bundespräsidenten. Alles erfolglos. Doch die australischen Behörden melden sich zurück, und das sogar auf Deutsch. Bisher haben sie noch nichts gefunden, sagen sie. Sims Eltern schreiben jetzt dem Radiosender SBS und bitten um einen weiteren Aufruf und um das Aufhängen von Plakaten. Die Australier sagen zu, und Herbert hat jetzt das Gefühl, dass man sich am anderen Ende der Welt mehr um ihn und seine Ex-Frau kümmert als im eigenen Land. 10 Monate vergehen.
Was? 10 Monate? Mhm. Aber 10 Monate, in denen schon die ganze Zeit klar ist, dass 2 Leichen gefunden wurden?
Die versuchen die ganze Zeit rauszufinden, was passiert ist.
Also da, ja, what?
Für den Detective Clive Small startet der Mittwoch, der 6. Oktober 1993, wie jeder andere Tag. Seine Leute bearbeiten auf dem Revier jede Menge Diebstähle und andere Verbrechen. Nichts Aufregendes. In der Zeitung, die Clive gerade in seinem Büro liest, stehen hingegen ganz andere Sachen. Gestern wurden im Belangolo Forest 2 weitere Leichen gefunden. In der Zeitung, die Clive liest, ist bereits die Rede von einem Serienmörder. Und natürlich liegt die Schuld bei der Polizei. So eine beschissene Angelegenheit, denkt sich Clive. Er ist 46 Jahre alt, er ist verheiratet, hat bereits einiges an Erfahrung und ist gerade deshalb froh, dass das Ganze nicht in seinem Bereich passiert.
Was ist denn sein Bereich, diese Diebstähle? Also er hat gar nichts mit Morden zu tun.
Doch, aber er ist halt in einer anderen Area sozusagen.
Ah, okay, ja.
Dann klingelt aber auf einmal sein Telefon. Es ist der District Commander. Er sagt, Clive, fahr runter nach Belangolo und schau, was da los ist. Kann sein, dass du übernehmen musst. Clive seufzt, als er auflegt. Befehl ist Befehl. Unterwegs nach Belangolo schaltet er das Radio ein. Die Nachrichten überschlagen sich. Jeder Sender spricht von den 2 Toten im Wald. Clive fragt sich, wie zur Hölle soll man in diesem Scheinwerferlicht auch nur annähernd ungestört ermitteln? Vor ein paar Jahren hatte Clive schon mal einen ähnlichen Fall. Es ging um einen korrupten, gewalttätigen Polizisten. Es war ein Riesending. Clive sollte übernehmen, merkte aber bald, dass er zum Sündenbock gemacht werden sollte. Am Ende konnte er gerade so noch seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Und darauf hat er diesmal wirklich gar keine Lust.
Aber er muss ja anscheinend irgendwie auch einen guten Ruf haben. Sonst würde er ja jetzt nicht von woanders dahin kommandiert werden, oder? Also die setzen jetzt wirklich viel auf seine Ermittlungsfähigkeiten.
Die brauchen einfach auch jede Unterstützung, die die kriegen können.
Mhm.
Am Nachmittag kommt Clive an und schaut sich das Chaos im Wald an. Zwischen den Polizisten geiern Reporter auf eine Exklusivstory. Clive lässt sich von ein paar Detectives auf den neuesten Stand bringen. Es wurden 2 weitere Backpacker gefunden. Mittlerweile konnten die anderen beiden Leichen auch schon identifiziert werden. Und es ist nicht Simone, Leo.
Echt?
Nee, es sind 2 britische Backpackerinnen.
Oh.
Also jetzt haben wir es tatsächlich mit einem Serienmörder zu tun, weil jetzt haben wir ja 4 Leichen.
Und Simone ist auch noch verschwunden.
Und Simone ist auch noch verschwunden.
Und Paul.
Wissen wir auch noch nicht, was mit Paul passiert ist. Clive ist sich jetzt sofort sicher, die Morde hängen zusammen. Der abgeschiedene Tatort, die Methode, alles ist irgendwie gleich.
Also, bestimmt ist Clive ein toller Ermittler, aber so das hätte ich jetzt auch vermutet.
Ja.
Es werden in einem riesengroßen Waldgebiet an einer Stelle jeweils 2 Leichen gefunden und der Opfertyp ist genau der gleiche. Es sind 4 junge Backpacker, 3 Frauen darunter und alle waren als Anhalter unterwegs, wie man ja dann rausgefunden hat. Also hätte ich jetzt auch, ne?
Ja, es macht schon Sinn, die Schlussfolgerung. Es gibt eine Sache, die fällt aber sofort auf, weil es fehlen irgendwie die Rucksäcke der Touristen. Es fehlen die Schlafsäcke, es fehlen die Zelte. Und Clive merkt jetzt schnell, viele Fragen sind noch offen. Er realisiert, dieser Fall wird sich nicht schnell aufklären lassen. Und er denkt sich, oh Mann, in was habe ich mich da nur reinreden lassen? Aber Clive bleibt nichts anderes übrig, als direkt die Ermittlungen zu starten. Und dabei braucht er alle Hilfe, die er kriegen kann. Er beschließt, eine Taskforce zu gründen, die akribisch alle Informationen sammelt und auswertet, damit nichts verloren geht. Die nennt er Taskforce R. Und diese Taskforce R, die wächst schnell auf 33 Detectives, 11 Analysten und noch weitere Spezialkräfte heran. Clive und seine Taskforce kriegen schnell das Gefühl, der oder die Täter haben es nicht auf Einheimische abgesehen. Sie haben ganz gezielt nach Touristen, nach Backpackern gesucht. Und Clive glaubt, die 4 gefundenen Leichen waren nur der Anfang. Er gibt eine neue Suche in Auftrag. Es wird Zeit, dass der Wald alle seine dunklen Geheimnisse preisgibt. Diesmal durchsuchen 300 Polizisten und Polizistinnen zu Teams aus 40 den Wald. Sie rücken in einer Linie vor und wenn sie etwas Interessantes finden, stoppt das ganze Team und informiert den Anführer, der jede noch so kleine Information aufschreibt. 2 Spürhunde sind ebenfalls im Einsatz. Weil das Gelände so unwegsam und rau ist, tragen die Hunde an den Pfoten speziell dafür gefertigte Stiefel.
Oh mein Gott.
Die Polizisten wiederum schützen sich mit Knie- und Handschonern, benutzen Metalldetektoren und sieben durch die Erde.
Boah, das muss ja ewig dauern, ja. Wenn die auch noch kriechen.
Das dauert wirklich ewig, aber am 1. November werden sie fündig. Da liegt sie, Leiche Nummer 5. Der Schädel und Teil des Oberkörpers sind sichtbar. Trotz des Versuchs, die Leiche unter einem Haufen von Holz und trockenem Laub zu verstecken. Die Leiche weist mehrere Stichwunden in Brust und Rücken auf. Etwa 50 Meter entfernt liegt Schmuck und ein rotes, aufgeschnitztes T-Shirt. Clive sagt jetzt einem Detective, dass er die Eltern informieren soll.
Kann er denn direkt schon identifizieren, wer es ist?
Ja, die finden es dann ziemlich schnell raus. Und am 3. November 1993 fährt Vater Herbert mit dem Bus der Stadtwerke Regensburg seine übliche Route durch die Stadt an der Donau. Und jetzt sieht er auf einmal an einer Haltestelle Simones Mutter stehen.
Oh Gott.
Der Ausdruck auf ihrem Gesicht sagt alles.
Oh.
Jetzt haben sie Simi gefunden, denkt Herbert.
Oh mein Gott.
Und tatsächlich, seine Frau hat die Meldung im Radio gehört.
Was?
Ja, Detective Clive war nicht schnell genug gewesen. Kurz nach Weihnachten 1993 trägt Herbert seine Tochter in Regensburg zu Grabe. Sie wurde in einer Urne aus Australien rübergebracht.
Wie kann man denn sowas, also wie kann es sein, dass das im Radio bekannt gegeben wird? Also das ist ja schrecklich.
Ja, und du musst dir vorstellen, die haben es erst im Radio gehört, dann hat sich die australische Polizei bei ihnen gemeldet, dann haben sie ihre Tochter beerdigt und jetzt, 2 Wochen später, 2 Wochen nach der Beerdigung, klingelt das Telefon bei Vater Herbert. Am Telefon ist die deutsche Polizei. Und die deutsche Polizei sagt jetzt Vater Herbert Folgendes. Es tue ihnen leid, aber bei der Leiche, die im Oktober im Belengelow-Wald gefunden wurde, handele es sich um seine Tochter. Das weiß Herbert ja bereits seit 2 Wochen. Er hat sie schon in Deutschland begraben.
Oh mein Gott.
Vater Herbert ist jetzt fassungslos.
Wie kann das sein?
Ja, es ist unglaublich. Weißt du, die haben ihm ja auch schon die ganze Zeit nicht geholfen. Und er ruft jetzt bei der Regensburger Polizei an und will wissen, wie man eigentlich so dämlich und so unsensibel sein kann. Er bekommt aber nur zu hören, dass der zuständige Mitarbeiter einfach im Urlaub gewesen war und deswegen sich jetzt erst melden konnte.
Das ist so schlimm. Da bekommt man wirklich einfach das Gefühl, dass die Polizei auch so eine Behörde ist, wo jeder so um 6 Uhr nach Hause geht und ja, dann wird die Angelegenheit halt nach dem Urlaub bearbeitet. Handelt sich zwar um das Leben einer Tochter und daran hängt eine ganze Familie und deren psychische Gesundheit auch. Aber ja gut, also das ist wirklich einfach, keine Ahnung. Ich kriege je mehr Fälle wir hier bei Mord of X besprechen, desto mehr bekomme ich das Gefühl, oh Gott, es gibt so viele Lücken. Also nicht nur im Justizsystem, auch bei der Polizei. Oh, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl.
Ist natürlich nicht überall so.
Ja,
ist jetzt auch schon länger her. Aber man kann auf jeden Fall die Wut von Herbert so verstehen.
Ich hoffe einfach, dass mittlerweile da sehr viele Sprachtests vorher durchgeführt werden, sodass auch leitende Polizisten einigermaßen gut Englisch sprechen und das nicht mehr passiert aufgrund zum Beispiel der Sprachbarriere.
Aber das war ja nicht die Sprachbarriere. Die haben ja einfach nicht, also die haben sich einfach mit dem Fall nicht auseinandergesetzt.
Horror.
Es war ja eher so, dass die Sprachbarriere zwischen dem Vater Herbert und den australischen Behörden da war. Dann hat er sich an die Deutschen gewandt und hat gesagt, könnt ihr mir helfen? Die haben gesagt, nee.
Aber die konnten doch auch noch nicht so gut Englisch, ne?
Aber die hatten auf jeden Fall jemanden, der dort gut genug Englisch gesprochen hat. Ich glaube, es ging einfach darum, dass sie nicht die Arbeitszeit draufsetzen wollten. Simones Vater, der so oft mit seiner Tochter an der Hand durch die mittelalterlichen Gassen in Regensburg spaziert ist, will jetzt nur noch eins. Er will Gerechtigkeit. Der Mörder seiner Tochter soll geschnappt werden und ihm soll der Prozess gemacht werden. Und am besten wäre es, wenn er die Todesstrafe bekommt. 3 Tage, nachdem das Team um Detective Clive die Leiche von Simone gefunden hat, finden die Polizisten jetzt auch noch Leichen von 2 anderen deutschen Touristen. Anja und Gabor. Auf fast jeder großen Zeitung wird jetzt von den Backpacker-Morden gesprochen. Und Australien verliert sehr schnell seinen Ruf als so nettes und freundliches Land. Dass irgendjemand im Down Under junge Backpacker jagt, macht den Menschen Angst. Eltern wollen ihre Kinder nicht mehr auf die Reise lassen und auch jeder Backpacker überlegt sich jetzt 2-mal, ob er durch den Belanglo Forest will. So, ich muss auch sagen, diese Vorstellung, dass in diesem Wald, durch den ich irgendwie auch gerade fahre, 3 Deutsche gestorben sind und noch viele andere Backpacker, die halt wie ich hier auf eine Reise gefahren sind, das macht schon was mit einem. Damals war es so, dass Detective Clive jetzt vor die Presse getreten ist. Er sagt, ja, wir haben es mit einem Serienmörder zu tun und nein, wir haben noch leider keinen Verdächtigen. Aber er werde nicht ruhen, bis der oder die Täter dingfest gemacht sind und wenn es dazu die größte Jagd in der Geschichte braucht, dann ist es eben so. Clive stützt sich jetzt in die Ermittlungen. Er und sein Team haben im Belanglo Forest einige Sachen festgestellt und die schreiben sie jetzt auf. Die Entführungen und Morde fanden alle zwischen dem 30. Dezember 89 und dem 18. April 92 statt. Alle 7 Opfer waren per Anhalter unterwegs gewesen. In allen Fällen fehlen die Rucksäcke, vielleicht hat der Mörder sie auch als Trophäen mitgenommen. Alle Opfer wurden mehrfach erstochen. Dabei waren sie gefesselt gewesen. 2 der Opfer wurden ebenfalls erschossen. Mit einem Ruger-Gewehr, 22er Kaliber Winchester-Winner-Kugeln. 1 Mädchen wurde lebendig enthauptet.
Oh mein Gott.
Der oder die Mörder verbrachten mehr und mehr Zeit an den Tatorten. Es scheint einen Anstieg der ritualisierten Vorgehensweise zu geben. Es kam außerdem zu sexuellen Misshandlungen. Was die Polizei auch noch sehr schockiert: Teilweise wurden die Opfer an einem Baum gebunden und dann hat jemand aus unterschiedlichen Positionen auf sie geschossen. Detective Clive und sein Team haben einen grausamen Verdacht. Hier hat jemand Schussübungen auf lebende Menschen gemacht.
Boah, also man hat es ja hier auf jeden Fall mit einem absolut sadistischen Täter zu tun.
Ja.
Also es ist ja jemand, der es genießt, Menschen zu quälen, Menschen zu foltern, der sie langsam ermorden möchte, der sehen will, wie aus ihnen das Leben herausgeht, der die Kontrolle über sie haben möchte. Also hochgradig pathologisch, gefährlich, psychopathisch und unberechenbar.
Ja, es wird noch schlimmer. Einigen der Opfer wurde so in die Wirbelsäule gestochen, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten, also gelähmt waren. Und die folgenden Qualen erleben mussten, ohne sich wehren zu können.
Oh mein Gott, also Folter wirklich im absolut schlimmsten Fall.
Also alle Opfer wurden vor ihrem Tod gefoltert und die Paare wurden auch nacheinander ermordet. Das ist ehrlich gesagt auch schon alles, was über die Taten bekannt gemacht wurde, weil die Polizei gesagt hat, das ist so schlimm, was dort passiert ist, wir machen das nicht öffentlich.
Ja, also ich meine allein schon, um die Familienangehörigen zu schützen.
Aber das Gefühl, was hier passiert ist, dass jemand ja in diesem Wald sich Menschen geholt hat und mit denen irgendwelche kranken Spiele gemacht hat oder Schussübungen, ist halt einfach, boah, da läuft es mir richtig, richtig kalt den Rücken runter. Die Polizei fragt sich jetzt natürlich, wer ist dieser oder wer sind diese Täter? Detective Clive hat nicht genügend Spuren und er braucht Hinweise aus der Bevölkerung. Und die kommen auch in Massen. Denn die Regierung hat den Betrag für Hinweise, die zu einer Ergreifung führen, auf 500.000 Dollar erhöht. Die größte Belohnung, die es je in Australien gegeben hat. Innerhalb von 24 Stunden gehen auf der extra eingerichteten Hotline 51.000 Anrufe ein. Die muss man jetzt natürlich irgendwie ordnen und sortieren und das ist gar nicht so einfach. Weil die Taskforce sitzt zum einen in einem alten Gebäude und hier muss erstmal die Elektrik neu gemacht werden. Und Computer, die sind zu dem Zeitpunkt noch Neuland. Es ist also ein komplettes Chaos. Manche der Beamten arbeiten auf Papier, andere nutzen Mikrofilm, andere wieder den Computer. Und diese ganzen Informationen müssen jetzt irgendwie vernetzt und gesammelt werden. Sonst geht die Taskforce komplett in Hinweisen unter. Detective Clive atmet jetzt tief durch und denkt sich erstmal eins nach dem anderen. Er arbeitet lieber gründlich und langsam, als dass er alles vermasselt. Und schnell kristallisiert sich auch eine Auffälligkeit hervor. Bei den Hinweisen aus der Bevölkerung fällt immer wieder ein Name, die Familie Milat. Das soll eine komische Familie sein, die man sich mal genauer anschauen soll.
Wie auffällig, dass so viele Menschen die jetzt erwähnen. Das ist irgendwie, warum? Also was genau ist an denen so merkwürdig?
Ja, das schauen wir uns gleich an. Die Familie Milat hat 14 Kinder. Die haben 10 Jungs und 4 Mädchen. Ich habe dir mal ein Foto von denen mitgebracht.
Das sind viele Kinder.
Ja, von früher. Ich finde das Foto irgendwie ein bisschen gruselig, weil man weiß, dass die Familie eine komische Familie sein soll, weil die sehen alle so perfekt zurechtgemacht aus.
Ist das ein Foto, das sieht aus wie ein Gemälde? Ja, oder zumindest wie ein Foto?
Vielleicht ist es so bearbeitet oder so. Aber
ja, das sieht aus, als ob da jemand so ein Comic-Filter draufgelegt hat, weil die sehen alle total gezeichnet aus. Aber halt auch total gleich, ne? Also alle Jungs sehen gleich aus. Man erkennt nur, dass sie unterschiedliche Altersstufen sind.
Ja, und diese Familie hat eine sehr enge Bindung. Sie leben alle im Outback und sie lieben Waffen.
Oh.
Die Kinder lernen dann auch ziemlich schnell das Schießen und später bleiben sie auch als Erwachsene eng verbunden. Und ein Milat-Sohn, der 52-jährige Alex Milat, Mitglied im Belenglo-Schützenverein, taucht jetzt bei der Polizei auf. Er möchte einen Hinweis zu den Morden abgeben.
Mhm.
Er erzählt den Polizisten, dass er mit einem Freund durch den Belenglo-Forest unterwegs war, als ihnen zwei Autos entgegengekommen sind. Alex berichtet jetzt, was er beobachtet hat. Die Autos fuhren total langsam, so dass Alex genau hineinschauen konnte. Der Wagen war ein Ford und er war schokoladenbraun. Der Fahrer hatte ein Tattoo am Finger. Es war eine große Person, weiß, schlank, vielleicht 100 Kilo, Mitte 20, trug Koteletten. Das Haar war kurz und auf den Wangen hatte dieser Mann Aknepusteln. Der Beifahrer hingegen hatte eine Schrotflinte in den Händen und auf dem Rücksitz saß eine Frau in den 20ern mit schulterlangen Haaren, ebenfalls weiß, schlank, mit einem honigfarbenen Knebel im Mund. Im zweiten Auto, erzählt jetzt Alex der Polizei, sieht er ebenfalls zwei Männer und eine Frau. Vom Nummernschild kriegt er leider nur noch ein paar Ziffern und Buchstaben zusammen.
Ja, es ist eh ein bisschen ungewöhnlich, dass er überhaupt noch was vom Nummernschild weiß, weil das sind so Sachen, die merkt man sich nicht, wenn man nicht davon ausgeht, dass man genau das der Polizei nochmal erzählen muss.
Ja, findest du nicht ein bisschen, also noch eher viel auffälliger, was er so alles andere bemerkt? Also
genau,
von den Tattoos
ja.
auf dem Finger bis zu den Aknepusteln hat er anscheinend alles aus seinem Auto rausgesehen.
Mhm.
Die Polizei zeigen jetzt Alex die Bilder der Leichen. Und Alex Milat identifiziert sofort Caroline und Joanne, das sind die jungen Engländerinnen, die zuerst gefunden wurden. Er sagt, das waren auf jeden Fall die Frauen, die in den Autos waren.
Was ja schon komisch ist, genau wo alle sagen, guckt euch mal die Familie Milat an, da hat er plötzlich super viele Erinnerungen an die Täter, die er beide gesehen hat jetzt.
Ja,
was für ein Timing, ne?
Was vor allem noch merkwürdiger ist, ist, dass er ja sagt, er hat gesehen, wie die Frauen geknebelt waren. Und er hat damals nicht der Polizei Bescheid gesagt.
Das genau, ja.
Fragt jetzt auch die Polizei, die ist so, ja, aber warum haben sie uns damals halt nicht angerufen? Und dann sagt Alex, ich dachte, die Typen wollten mit den Frauen im Wald einfach ein bisschen Spaß haben. Das passiert die ganze Zeit und ich wollte mich da nicht einmischen.
Hä?
Also diese Aussage ist natürlich mehr als auffällig. Detective Clive und sein Team glauben Alex Milat kein Wort. Die Aussage ist viel zu detailliert. Kein Mensch erinnert sich an so viele Einzelheiten. Und trotz all dieser Details fehlt das Wichtigste von allem, nämlich das Nummernschild. Und dann ist da auch noch diese Aussage, die Frauen wollten Spaß haben. Alex will doch gesehen haben, dass sie einen Knebel im Mund hatten. Eigentlich ist mit dieser Aussage überhaupt nichts anzufangen, denkt Detective Clive. Aber warum hat Alex sie dann gemacht? Spielt er vielleicht ein perfides Spiel mit der Taskforce? Kurz darauf bekommen zwei der Beamten einen Tipp von ein paar Arbeitern eines Betriebes in Borrell. Es geht um einen Kollegen, der aus dem Nichts damit geprahlt habe, er wisse, wer die Deutschen umgebracht hat. Die Kollegen ignorierten den Mann zuerst, tun sein Gerede als Quatsch ab, weil der kifft anscheinend sehr viel und deswegen haben sie ihm erst nicht geglaubt. Aber immer wieder sagt der Mann jetzt komische Sachen wie, da draußen liegen noch mehr Leichen. Oder eine Frau abzustechen ist wie Brot aufschneiden.
Gott.
Mittlerweile, erzählen die Arbeiter, ist der Mann auch gekündigt worden. Detective Clive wird jetzt hellhörig. Wie hieß dieser Kollege, fragt er. Richard James Millard. Die Polizei macht sofort einen Hintergrundcheck und der wird schnell fündig. Richard Millard hat Verurteilungen, die bis ins Jahr 72 zurückgehen. Da war Richard Millard noch 16 Jahre alt. In der Akte steht Einbruch, Diebstahl, Besitz und Gebrauch von Marihuana. Detective Clive gibt seinen Leuten den Auftrag, die Alibis von den Brüdern Richard Millard und Alex Millard zu überprüfen. Aber die haben Alibis. Die beiden Millard-Brüder scheinen also unschuldig zu sein.
Aber geben sie sich einfach gegenseitig das Alibi oder wie sieht's aus?
Also die Alibis kommen teilweise schon aus der Familie. Scheiße, denkt Small jetzt aber. Ist dieser Fall tatsächlich unlösbar?
Naja, wenn die aus der Familie kommen, würde ich die halt einfach nicht zu 100% glauben.
Ja, und tatsächlich kommt dann ein entscheidender Hinweis. Am 11. November 1993 erhält die Hotline für Hinweise einen Anruf, der alles verändert. Und hier, Leo, sind wir wieder am Anfang unserer Geschichte. Erinnerst du dich noch an Paul?
Ja, klar.
Also der junge Mann, der mit dem Mann namens Bill mitgefahren ist und der auf einmal eine Waffe gezogen hat.
Mhm. Auf den wurde er geschossen und du hast bisher noch nicht aufgelöst, was dann passiert ist.
Ja.
Und es gab diesen Bill.
Ja, und dazu kommen wir jetzt. Paul ist damals auf die Straße gerannt und hat sich vor die Autos geschmissen. Er wollte nur weg von diesem verrückten Mann.
Ah, da waren doch Autos?
Da kamen dann nämlich Autos. Doch keines der Autos bleibt stehen. Der Mann schafft es dann, Paul zu packen und die beiden beginnen auf der Straße zu kämpfen. Es ist ein Kampf um Leben und Tod. Paul kann sich losreißen. Und dann kommt da noch ein Auto. Paul ist jetzt alles egal. Lieber lässt er sich überfahren, als dass er in die Hände des Wahnsinnigen gerät. Und tatsächlich, das Auto bleibt stehen. Drin sitzt eine junge Frau mit ihrer Schwester und 5 Kindern. Paul reißt die Van-Tür auf und kauert sich hinter den Sitz und schreit die Frauen an. Helfen Sie mir, er hat eine Waffe, er hat eine Waffe! Die Frau legt sofort den Rückwärtsgang ein und rast davon. Paul schaut aus dem Fenster und sieht nur noch, wie der Mann immer noch auf der Straße steht und grinst. Paul und die Familie fahren dann sofort zur nächsten Polizeistation, aber die Beamten sagen, dass sie ohne das Kennzeichen des Mannes nur wenig machen können. Der Bericht wird dann nie weitergegeben.
Was?
Und bleibt nur eine kleine Notiz.
Oh mein Gott!
Ja, und so passiert es, dass 7 junge Menschen in den nächsten Jahren ihr Leben verlieren, weil niemand schaut sich Pauls Aussage an.
Und das war ja alles vorher schon.
Das war vor. Paul
war. Oh mein Gott, Paul war der Erste.
Ja, also das erste bekannte Opfer.
Oh mein Gott. Vor allem, also wenn das 5 Kinder bezeugen können, eine Mutter und Paul, dann sollte man dem ja glauben, egal ob halt ein Kennzeichen nicht gesehen wurde oder nicht. Man muss da einfach hinschauen, weil wenn Paul jetzt nicht ermordet wurde, dann wird es irgendwen anders treffen.
Und Paul ist deswegen, weil nichts passiert ist, einfach zurück nach England gereist und ist halt 4 Jahre da geblieben und hat nichts mitbekommen.
Oh, aber immer mit dem Wissen, dass es jeden anderen auch treffen könnte.
Ja, also er erzählt, dass er super traumatisiert davon war. Er,
ja,
hat, ein bisschen, er hat halt voll versucht, das zu verdrängen. Er hat auch seiner Familie und seinen Freunden nur erzählt, dass er ausgeraubt wurde. Und hat halt immer so ein bisschen versucht, so lustig damit zu sein und so, ja, mir ist halt sowas Weirdes in Australien passiert, weißt du?
Klar, der ist wahrscheinlich hochgradig davon traumatisiert, der wurde fast ermordet.
Er wusste ja auch nicht ganz, ob er fast ermordet. Also weißt du, er hat sich das, glaube ich, so ein bisschen schön geredet und meinte so, ja, es war einfach ein Überfall, der ein bisschen eskaliert ist. Also er wusste ja nicht, was der Täter mit den anderen Leuten gemacht hat. Aber er ist halt jetzt in England, kriegt davon nicht besonders viel mit, bis die ersten Leichen im Belenglo Forest gefunden werden. weil jetzt schwappen die Nachrichten auch nach England rüber. Und Paul liest jetzt in der Zeitung über die Backpacker-Mörder. Und er ruft sofort bei der australischen Polizei an. Wenige Tage später sitzt er im Flugzeug nach Australien. In der Zentrale der Taskforce zeigen zwei Polizisten jetzt dem aus England eingeflogenen Paul 13 Fotos. Paul ist total zittrig, weil er hat zuvor den Polizisten genau gezeigt, wo das passiert ist. Die sind den ganzen Weg abgegangen und das sollte dazu führen, dass seine Erinnerungen wieder so ein bisschen in Schwung kommen. Aber ohne zu zögern, identifiziert Paul nun Bild 4. Es ist Bill oder, wie er wirklich heißt, Ivan Milat. Ein Waffenliebhaber und ein Jäger. Und ich habe dir mal zwei Fotos mitgebracht.
Oha, okay. Ja, darauf sieht man einen braun gebrannten, muskulösen jungen Mann mit einer riesigen Waffe in der Hand. Also ich weiß gar nicht, was für ein Gewehr das ist. Ja. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also, und er grinst und ist glücklich. Also man hat das Gefühl, der ist gerade hier, der hat einfach seine Leidenschaft entdeckt für sich und das sind Waffen. Aber ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das ein Serienmörder ist.
Echt, ich finde, also ich finde, der sieht genauso aus. Ich finde ihn so, ich finde es so gruselig, weil ich finde,
ich hätte es überhaupt nicht gedacht.
Boah, ich finde, der also, sieht aus wie so jemand, der das, also, nee. Das kannst du ja auch schlecht vom Aussehen sagen, ja. Aber halt irgendwie, du siehst halt diesen braun gebrannten Typen, der so richtig, finde ich, für mich auch aussieht wie so ein Redneck und der halt, glaube ich, irgendwie, der einfach das liebt, ne, mit Waffen umzugehen und du musst dir halt vorstellen,
aber ich der, also ich finde, der sieht ein bisschen auch aus wie so ein Tourist, der jetzt mal in so einem Museum für Waffen war und da ganz stolz post. Und ich habe das Gefühl, also er ist ja super gut aussehend, ne?
In jungen Jahren, klar, so ein bisschen Ted Bundy-Vibes, ne?
Absolut, ja
aber
Ted
halt
Bundy-Vibes.
So, oh, mit dieser Waffe, ich finde das so gruselig.
Wenn ich den aber gesehen hätte in Australien, wäre ich so, ja, da kann ich mir vorstellen, auf der Farm zu arbeiten.
Ja. Ivan ist der fünfte der 14 Milan-Kinder und wie alle anderen auch verlässt er früh die Schule und ist schon mit 17 Jahren ein Waffener und ein Krimineller. Einbruch, Diebstahl, bewaffneter Diebstahl, schließlich Vergewaltigung von zwei 18-jährigen Anhalterinnen. Er flüchtet dann nach Neuseeland, kommt wieder, stellt sich und wird freigesprochen, weil sein Anwalt argumentiert erfolgreich, dass die Mädchen das ja auch wollten bei der Vergewaltigung. Mit der Frau seines Bruders hat Ivan eine Affäre und zeugt ein Kind mit ihr. Danach heiratet er eine andere Frau und als diese ihn verlässt und die Scheidung einreicht, fackelt Ivan Milat das Haus seiner Schwiegereltern ab, weil sie ihm nicht verraten wollen, wo seine Ex-Frau sich aufhält.
Okay, also, ja, weiß nicht, irgendwie wirkt das alles, also Frauenhass ist ja schon auf jeden Fall auch vorhanden, allein schon, dass er sagt, dass die Mädchen das wollten. Offensichtlich nicht. Also er hat sie vergewaltigt.
Ja, das hat ja sein Anwalt gesagt, aber...
Für ihn.
Ja, also es ist vor allem jemand, der unglaublich gewalttätig ist.
Absolut.
Und das soll er anscheinend seinen Freunden auch immer wieder gesagt haben und damit angegeben haben. Und er soll seinen Freunden auch erzählt haben, dass wenn man einer Person in die Wirbelsäule sticht, diese zu einem Kopf auf einem Stock werden.
Boah. Also er... ist ja schon mal ziemlich eindeutig, sieht Menschen als keine wertvollen, gleichberechtigten Wesen an. Also für ihn sind Menschen ja offensichtlich einfach so Dinge. Er hat gar kein moralisches Verständnis, er hat gar keine Empathie, wenn er so über andere Lebewesen spricht und dann auf die Menschen auch noch eingestochen und oh nee, das ist einfach so krank. Es ist einfach wie so ein Monster.
Ja, ich habe dir auch noch zwei Fotos von ihm mitgebracht, wo er ein bisschen älter ist. Also du merkst halt, dass er diese Taten nur aus Mordlust begangen hat.
Ja.
Ne? Also das Sadismus war seine einzige Motivation wahrscheinlich. Also das denkt sich die Polizei jetzt auch. Und ich find die Bilder richtig gruselig, muss ich sagen.
Boah.
Also man sieht ihn auf
ja,
diesem
Foto. Ja, je älter
er
wird, desto gruseliger.
Ja, mit diesem großen Schnurrbart, mit einer riesen Waffe in der Hand. Und ich weiß nicht, so wenn du dir vorstellst, dieser Typ steht dir gegenüber, hat keine Emotionen im Gesicht, der ist scheißegal, was dir passiert, der spielt mit dir. Oh, weiß ich nicht. Das, also dieser Mann, von dem träume ich hier in Australien und zwar keine guten Träume.
Oh mein Gott. Und wie geht's dann weiter? Also die finden heraus, dass er einfach eine unfassbar kriminelle und sadistische Vergangenheit hat.
Mhm, ja, und Paul hat ihn jetzt identifiziert Und damit haben sie ja eigentlich jetzt wirklich einen Grund, sich den genauer anzuschauen. Aber Detective Clive möchte noch ein bisschen vorsichtig sein, weil er will halt auch nicht, dass irgendwas durchsickert, gerade bei so einer großen Taskforce, und dass dann vielleicht Ivan Milat nicht angeklagt werden kann, weil es zu einem Fehlprozess kommt, weil irgendwie ein einziges unvorsichtiges Detail aus der Taskforce geleakt wurde.
Also er braucht noch weitere Beweise, in anderen Worten.
Ja, Detective Clive weiß, er braucht jetzt irgendwie Beweise. Und er ist sich eigentlich sicher, dass der Täter Trophäen sammelt. Die müsste er zu Hause haben, um hier halt immer wieder die Angst und auch die Hilflosigkeit der Opfer erleben zu können. Die Polizisten konstruieren jetzt einen Durchsuchungsplan, der nicht nur auf Ivan Milats Haus abzielt, sondern auch auf 6 andere Grundstücke seiner Familie. Einen Tag vor den Durchsuchungen gehen 2 Polizisten zu Alex Milat. Sie wollen schauen, ob sie so seinen Bruder Ivan aufscheuchen können, weil die Polizei hört jetzt schon bei allen Telefonaten von Ivan mit.
Vermuten Sie denn, dass Alex auch vielleicht mit drin steckt, weil er hat sich ja bei der Polizei mit einer Falschaussage gemeldet?
Also bisher glauben sie eigentlich nur, dass Ivan das ist, aber sie sind sich halt noch mega unsicher, weil die haben auch so ein Profiling machen lassen. Und der Profiler hat gesagt, dass er ziemlich sicher ist, dass es 2 Leute sind und dass es Brüder sind.
Das passt ja total.
Ja.
Und genau Alex war ja derjenige, der wirklich diesen Ablenkungsversuch gestartet hat. Und das machst du ja nur, wenn du entweder damit drinsteckst oder von den Taten deines Bruders weißt und den schützen möchtest.
Ja. Die Polizisten geben jetzt vor, mit Alex über seine Aussage reden zu wollen. Und Alex' Frau gesellt sich dazu. Beiläufig fragen die Polizisten jetzt am Ende des Gesprächs, ob Alex Munition im Hause habe. Der antwortet: Ja, Winchester Winner, Kaliber 22.
Okay, Kaliber 22 war ja auch die Munition vom Tatort.
Genau.
Aber die Waffe war nicht die gleiche.
Ja, aber es ist halt die Munition vom Tatort, was super auffällig ist. Und jetzt fragen die Polizisten weiter: Und habt ihr zufälligerweise ein paar Rucksäcke bei euch zu Hause? Und Alex' Frau antwortet: Ja, sie habe einen Schuppen, einen Rucksack von der Marke Saliva. Und sie sagt dann: Ivan hat ihn mir gegeben, als wir weggezogen sind. Er sagte, der gehöre einer Freundin von ihm, die nach Neuseeland gegangen ist und ihn nicht mehr braucht. Die beiden Polizisten sind jetzt kurz sprachlos. Nämlich, sie kennen die Liste der etwa 100 Gegenstände, nach denen gesucht wird, in- und auswendig. Und der Saliva-Rucksack wurde von Simone getragen, als sie nach Australien aufbrach. Einen Tag später findet die Polizei im Haus von Ivan Milat und seiner Schwester, mit der er übrigens gerade zusammen ist.
Also, wie in einer Beziehung?
Ja, in diesem Haus findet die Polizei noch mehr Habseligkeiten der Backpacker. Ivan wird verhaftet. Am 26. März 1996 wird Ivan Milat angeklagt.
Ich hoffe ja, dass du gleich auch noch ein bisschen mehr über die Familie erzählst, weil die wirken ja auch alle in Summe sehr, sehr auffällig. Also das ist ja anscheinend auch Inzest dort, ne?
Also es gibt nicht so viel über die Familie. Das, was ich erzählen kann, da gehe ich nochmal drauf ein, weil ja, die Familie ist schon super merkwürdig. Die haben auch sehr viele Interviews danach noch gegeben, teilweise.
Also du kommst ja nicht einfach mit deiner Schwester zusammen. Das ist ja inzestuöses Verhalten, ja, also das wurde vorgelebt bekommen.
Ja, also es wurde vermutet. Aber man weiß nicht so viel über den Background, außer dass der Vater aus Jugoslawien kam, hart gearbeitet hat und dass sie kein einfaches Leben hatten. Aber ja, es ist alles ein bisschen merkwürdig. Während Hunderte von Journalisten dem Prozess entgegenfiebern, kann man das Gleiche nicht von den Eltern der Ermordeten behaupten, die Tausende von Kilometern angereist sind, um im Prozess gegen Ivan Milat auf Gerechtigkeit zu hoffen. Denn selbst wenn Ivan Milat seine gerechte Strafe bekommen wird, es wird ihnen leider die Kinder, die ihnen genommen wurden, nicht zurückgeben. Als Ivan über eine Treppe, die vom Keller in die Mitte des Gerichtssaals führt, hereingebracht wird, geht ein Raunen durch den Saal des alten Gebäudes. Flankiert von 2 Polizisten nimmt Ivan Milat auf einer Bank in der Mitte des Raumes Platz. Sie ist umzäunt von einer 1 Meter hohen Balustrade. Der Saal ist überfüllt. Der Diener hat Mühe, für Ordnung zu sorgen. Milat trägt einen blaugrauen Anzug mit Krawatte. Die Haare kurz und streng nach hinten gekämmt. Den Biker-Schnurrbart hat er sich abrasiert. 2 Jahre lang war er in U-Haft. Aber die sieht man ihm überhaupt nicht an. Im Gegenteil, ich finde, er sieht auf diesen Fotos eher aus wie so ein Geschäftsmann, was ein bisschen komisch ist. Auf dem einen Foto in dem Auto lachte irgendwie wieder so.
Ja, also offensichtlich wurde da ja gerade ein Foto gemacht, weil man sieht auch noch in der Fensterscheibe den Blitz.
Mhm.
Das heißt, er hat eigentlich gerade einem Fotografen richtig entgegengelacht.
Mhm.
Also er sitzt neben einem Polizisten. Er weiß, was das gerade für eine Situation ist und er lacht dem Fotografen entgegen. Es ist
gruselig.
Richtig komisch. Also er zeigt halt keinerlei Reue.
Ivan Milat plädiert im Prozess auch auf unschuldig.
Okay.
Er behauptet nämlich, beziehungsweise sein Anwalt behauptet, dass der falsche Milat vor Gericht stehen würde. Das heißt,
oh, okay. Er sagt, dass einer seiner Brüder war's.
Ja, er beschuldigt jemand anders aus seiner Familie. Er definiert das nicht, aber er sagt, ich war das nicht.
Wow.
Stundenlang muss Vater Herbert draußen warten, bis er schließlich als Zeuge aufgerufen wird. Dann betritt er den Saal. Er geht langsam, er ist sichtlich nervös. Ein paar Schritte vor Ivan Milat bleibt er stehen und zwingt sich, ihm in die Augen zu schauen.
Oh Gott.
Vater Herbert glaubt, dass Ivan seinen Blick nicht aushalten kann. Aber der mustert ihn und dann grinst er.
Oh mein Gott.
Sichtlich geschockt geht Vater Herbert die letzten Meter zur Zeugenbank. Der Richter versucht jetzt bei der Aufnahme der Personalien beruhigend auf Vater Herbert einzuwirken. Und das klappt auch erstmal. Doch als Milats Anwalt Herbert dann ins Kreuzverhör nimmt, droht er auseinanderzubrechen. Der Anwalt schützt sich wie ein Bluthund auf Simones Vater, weil dieser das Wort Glauben verwendet. Der Anwalt von Milat sagt, es geht nicht um Glauben, sondern ich will mit 100%iger Sicherheit erfahren, ob diese Gegenstände im Besitz ihrer Tochter waren oder nicht. Also der versucht zu widerlegen, dass diese Gegenstände, die bei der Milat-Familie gefunden wurden, wirklich die von Simone waren. Da der Anwalt die Nervosität von Simones Vater ausnutzen und verstärken will, feuert er eine Frage nach der nächsten ab. Doch zum Glück gibt es ein Hindernis, nämlich die Sprache. Der Anwalt von Milat ist gezwungen, auf den Dolmetscher zu warten und der lässt sich jetzt bewusst viel Zeit.
Oh Mann, wie gut.
Ja. Gut.
Und zum ersten Mal ist die Sprachbarriere quasi was Gutes.
Mhm. Denn genau diese Zeit gibt jetzt Vater Herbert etwas Sicherheit zurück. Und so kann er in Ruhe überlegen, anstatt nur hektisch zu reagieren. Herbert hat jetzt genug. Mit klarer Stimme antwortet er. Natürlich wurden diese Gegenstände nicht nur einmal hergestellt, doch nach Auskunft des Herstellers wurden sie nie nach Australien exportiert. Der Anwalt kontert. Sie können also nicht mit absoluter Sicherheit bezeugen, dass dieses Zelt, das vor dem Richtertisch aufgebaut wurde, auch wirklich ihrer Tochter gehörte. Herbert sagt, ich kann nur bezeugen, dass ich meiner Tochter vor ihrer Abreise dieses Zelt gekauft habe. Der Anwalt entgegnet. Also sie glauben, dass es sich hierbei um das von ihnen gekaufte Zelt handelt? Vater Herbert lässt sich Zeit mit seiner Antwort. Dann zieht er eine Schachtel Zigaretten aus seiner Jackentasche und wirft sie dem Verteidiger vor die Füße. Glauben Sie oder wissen Sie jetzt, ob eine Schachtel Marlboro vor Ihnen liegt? Sehen Sie, so ergeht es mir mit Ihren Fragen. Meine Tochter kam in dieses Land mit genau diesem Zelt, einem Produkt, das es in Australien nicht zu kaufen gibt. Dieses Zelt wurde bei ihrem Mandanten gefunden. Meine Tochter wurde in diesem Land getötet. Nie fand man ein Zelt bei ihr. Man fand ihren Körper tot in einem Wald. Können Sie mir sagen, wo sonst ihr Zelt sein sollte, wenn es nicht das ist, was vor uns liegt? Zerknirscht verzichtet Ivan Milats Anwalt jetzt auf jede weitere Frage. Der Richter entlässt Vater Herbert aus dem Zeugenstand. Noch einmal muss er an Ivan Milat vorbei. Er steht 3 Meter entfernt und weiß nicht, was er tun soll. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, Milat anzuspucken. Doch Milats Grinsen nimmt Vater Herbert den Wind aus den Segeln. Wie kann dieser Mann so gefasst, so ruhig wirken? Herbert hebt eine Faust und droht Milat. Doch mehr macht er nicht. Es ist schließlich nicht rechtens.
Was ich auch so krass finde, also Ivan Milat tut ja hier auf unschuldig.
Mhm.
Und das würde ja bedeuten, er wäre einfach selber Opfer der Justiz und wäre jetzt in diesem Prozess und so weiter und so fort. Wenn er doch wirklich unschuldig wäre, ist dieses ganze Getue, dieses Grinsen und dieses Genießen und so, das wäre ja auch total crazy. Also es ist ja alles daran unmenschlich, wie er sich verhält.
Er ist halt ein Psychopath.
Ja.
Ne? Ja.
Also wie kann er denken, dass ihm das jemand abkauft? Aber funktioniert das denn jetzt? Also er plädiert ja auf unschuldig und hat ja anscheinend auch jetzt nicht die beste Argumentation dafür, außer halt, dass das Zelt vielleicht auch nicht Simone gehört haben könnte. Aber es gibt ja auch so viel mehr. Und was entscheidet denn jetzt das Gericht?
Also tatsächlich ist es ja so, Paul wird jetzt zum Schlüsselzeugen. Also der ist derjenige, der den entscheidenden Hinweis gibt. Und das Gericht glaubt jetzt Paul und auch den Eltern der Ermordeten. Und es passiert ehrlich gesagt noch super viel in diesem Prozess. Da kann ich jetzt nicht alles im Detail drauf eingehen. Aber es ist auch so, dass die Jury, die bekommen noch anonyme Anrufe, die noch, also wo ihnen gesagt wird, wenn sie ihn für schuldig sprechen, dann werden sie umgebracht. Und
oh
das kann zufälligerweise zu dem Ort zurückgetrackt werden, wo die Brüder von Ivan Milat wohnen und so.
Krass.
Also es ist alles ganz komisch, was da passiert. Und der Richter spricht Ivan Milat schuldig. Doch bei seinem Schuldspruch wird das ganze Gericht noch einmal hellhörig. Denn der Richter sagt, er sei sich sicher, dass Ivan Milat nicht allein gehandelt hat.
Also der Richter ist sich sicher, dass Ivan Milat nicht alleine gehandelt hat, aber werden jetzt noch andere vernommen oder verhaftet oder so?
Nein, also die Polizei ermittelt tatsächlich länger noch gegen einige der Brüder, aber finden nicht genügend Hinweise.
Oha.
Also es gibt zwischendurch auch noch so einen Zeugen, den sie haben, der ihnen sagt, dass sie einen anderen Bruder, nämlich Richard, ausgerechnet auch ein Richard, zusammen mit Ivan gesehen hat, wie er blutüberschmiert in der Nacht von einem der Morde nach Hause kam.
Hä, wie auffällig.
Ja, aber der Zeuge ist ein bisschen unzuverlässig, verstrickt sich immer wieder in Widersprüchen und taucht dann tatsächlich auch ab.
Deswegen, aber auch vielleicht aus Angst. Also wenn sogar das Gericht Drohanrufe bekommt, dann wird dieser eine Schlüsselzeuge wahrscheinlich auch ein paar Anrufe bekommen und dann ist er untergetaucht.
Ich glaube, dass das auch dazu geführt hat, dass der Richter sozusagen diese Zeit nochmal nutzt, um auch nochmal zu sagen, dass er glaubt, dass Ivan Milat nicht alleine gehandelt hat.
Mhm.
Er wird aber am Ende nur Ivan für schuldig erklären. Die anderen Mitglieder der Familie bekommen keine Strafen.
Oha.
Ich muss aber auch sagen, auch ich habe ein komisches Gefühl bei dieser Familie. Die selber sagen übrigens auch, sie sind genauso Opfer wie die Ermordeten, weil sie ja danach so hart verurteilt wurden. Und natürlich, das kann ich mir auch vorstellen, wenn du diesen Namen trägst in Australien, ist das, glaube ich, nicht einfach, aber fand ich schon eine harte Aussage, dass sie genauso Opfer sind wie die Ermordeten.
Mhm.
Und es gibt tatsächlich auch einige Anzeichen, die dafür sprechen, dass Ivan Milat nicht alleine gehandelt hat.
Und es gibt auch einige Anzeichen dafür, dass du schnellstmöglichst diese Gegend verlassen solltest, weil ich glaube da auch überhaupt nicht dran. Allein schon, dass Alex, der Bruder, zur Polizei gegangen ist und diese Fake-Aussage gemacht hat, finde ich, deutet darauf hin, dass er zumindest indirekt was damit zu tun hat.
Ja, es gibt ja noch mehr Anzeichen. Zum Beispiel wurden ja auch Rucksäcke der Opfer bei anderen Familienangehörigen gefunden. Dann hat ein Vater eines der Opfer gesagt, dass sein Sohn total stark war und dass es eigentlich nicht möglich gewesen wäre, dass ein Mann ihn hätte alleine überwältigen können. Und es war ja auch so, dass viele der Opfer in Paaren gereist sind. Und wenn du zwei Personen hast, ist es natürlich deutlich einfacher, die beiden zu überwältigen, wenn du zu zweit bist. Und auch der Profiler in den Ermittlungen hat ja die ganze Zeit vermutet, dass zwei Brüder hinter den Taten stehen. Von dieser Aussage ist er übrigens auch nie abgewichen. Der ist in die Rente gegangen, hat immer noch gesagt, ich glaube, es waren zwei Leute. Und das liegt auch daran, dass zwei sehr unterschiedliche Waffen benutzt wurden. Ein Gewehr und ein Messer. Und da liegt die Vermutung nahe, dass einer geschossen hat und einer hat halt gestochen.
Ja.
Und was auch noch komisch ist, am Tatort wurden ja Zigaretten und Alkoholflaschen gefunden, aber Ivan Milat hat weder getrunken noch geraucht.
Okay.
Die Familie Milat verneint natürlich, etwas mit den Taten zu tun zu haben. Und ich habe mir ganz viele Interviews von denen angeguckt.
Okay.
Und ich habe ja schon bei Jeffrey Epstein mal gesagt, dass das ein absolutes PR-Desaster war. Und manchmal guckt man sich so Interviews an und denkt sich, warum habt ihr die gegeben? Seid ihr irgendwie komplett bescheuert? Und ein so ein Interview ist mit 60 Minutes Australia. Und da redet unter anderem Richard Milat, Richard Milat war derjenige, wo sich die Kollegen gemeldet haben und gesagt haben, dass der immer bei der Arbeit gesagt hat, er wisse, wo die zwei Deutschen sind.
Hey,
Es ist so wie mit so einem Brotmesser, kann man so eine Frau, dass sich das so anfühlt. Der hat ja so super viele auffällige Aussagen gemacht.
Ich glaube, ich ändere nochmal meine Theorie. Ich glaube noch nicht mal mehr, dass es nur zwei Täter waren, sondern sogar noch mehr Brüder. Also Vermutung geht in Richtung Richard, Alex und Ivan.
Also tatsächlich derjenige, der am meisten von der Polizei verdächtigt wurde, war Richard. Und der hat jetzt ein Interview gegeben. Und der Reporter spricht halt den auf alles Mögliche an. Und du siehst auch richtig, wie Richard sauer wird in dem Interview, ne? Und du hast zwischendurch fast Angst um den Reporter, weil es ist so gruselig. Der spricht ihn dann darauf an, dass ja in dem Garten von Richard auch Rucksäcke der Opfer gefunden wurden. Darauf fragt dann Richard, woher wissen Sie das? Der Reporter sagt, von der Polizei. Richard fragt daraufhin, aber glauben Sie der Polizei? Der Reporter so, ja, natürlich. Richard fragt dann, wie viele Opfer denn anscheinend von seiner Familie ermordet wurden? Der Reporter antwortet, 7. Also du merkst schon, der spielt auch so ein bisschen mit dem Reporter, ne? Und dann sagt Richard einfach nur, ja, 7 ist eine schöne Zahl.
Was?
Ja, und dann spricht der Reporter ihn auch darauf an.
Was ist das denn für eine Antwort?
Der ist auch so richtig, also du musst dir es angucken. Weil diese ganze Körperhaltung, die ganze Art, wie der antwortet, der ist so richtig provozierend. Also der würde dem am liebsten an die Gurgel springen, das siehst du. Und sein Bruder sitzt also daneben mit der Frau und dann sagt auch, also es fragt ihn auch der Reporter, warum habt ihr dieses Interview? Also
das frage ich mich nämlich gerade auch. Also er wollte doch das Interview anscheinend geben, um seine eigene Unschuld nochmal zu unterstreichen. Ja. Und dann bringt es doch nicht zu sagen, 7 ist eine schöne Nummer, wenn es um Morde geht.
Also es ist ziemlich deutlich, dass der ältere Bruder, der noch dabei ist, dass der wollte, dass dieses Interview geführt wurde. Und er sagt dann auch, ja, wir wollen, dass unsere Familie wieder einen besseren Ruf hat. Aber die machen halt das komplette Gegenteil, ne? Also du guckst dir dieses Interview an und denkst dir, Richard ist schuldig. Es ist unglaublich.
Oh mein Gott.
Und dann spricht der Reporter ihn auch darauf an, dass er ja seinen Arbeitskollegen so schlimme Sachen gesagt hat. So, er wüsste, wo die Deutschen liegen und es ist so leicht, eine Frau zu ermorden und so weiter und so fort. Und dann fragt der Reporter ihn so, ob er das gesagt hat. Und er sagt, ich könnte sowas gesagt haben, aber ich weiß es nicht. Es können auch Menschen auf dem Mond leben.
Oh mein Gott.
Er ist richtig, richtig provozierend und es ist richtig schlimm. Also, du guckst,
eine andere Antwort wäre ja, er könnte wirklich
Nein sagen.
Ja, er könnte sagen, nein, habe ich nicht gesagt, das hat er sich ausgedacht, weil der mich hasst und bla 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 bla. Das ist eine bessere Antwort als, ja, vielleicht, es können noch Menschen auf dem Mond leben.
Ja, aber du merkst ja, es ist halt einfach eine, der will Streit, ne?
Ja.
Also
ja.
Es ist so ein richtiger, also er sagt mit jedem.
Wie so ein zickiges Kind.
Er sagt mit jedem Satz, fick dich. Mhm. Also das ist so, ihr müsst euch das angucken. 60 Minutes Australia, die Millard-Brüder, es ist. Boah, es ist richtig gruselig, weil du siehst auch dieses Interview und denkst dir, boah, dieser Journalist sitzt da wahrscheinlich mit einem der Mörder.
Oh.
Ja.
Oh Mann, das finde ich jetzt aber schon auch irgendwie krass, dass dann nur der Ivan verurteilt wurde.
Ja, am Ende wird nur Ivan Millard für 7 Backpacker-Morde verurteilt. Er bekommt 7-mal lebenslänglich. Und bis heute wird auch noch spekuliert, ob Ivan Millard noch etwas mit anderen Verschwinden von Backpackern zu tun hat und ob er halt alleine war. Und auch die Familie Millard bleibt nicht unauffällig. 17 Jahre nachdem Ivan Millard sein letztes Opfer ermordet hat, kehrt sein 18-jähriger Neffe an den Tatort zurück. Mit dabei hat er eine Axt und 2 Freunde.
Was?
Der eine ist sein Komplize, der andere sein Opfer.
Was?
Die Jungen treiben ihr Opfer jetzt um das Auto herum. Dann erschlagen sie den jungen Mann mit der Axt.
Was?
9 Monate später schreibt Ivan Millards Neffe ein Gedicht zu seiner Tat. Hier heißt es, hear the crunch of leaves and feet, feel your heart skip a beat. Are you gonna get away? No hope, kid, this is your day. The day that you won't be found 6 feet underneath the ground.
Was?
Also so ein Gedicht, das so ist, so du versuchst davon zu kommen. Nein, heute werde ich dich kriegen. Du wirst nicht gefunden werden, ich verbuddel dich unter der Erde. Und es ist halt einfach so gruselig, dass der Neffe auch noch zum Täter geworden ist.
Der hoffentlich auch dann verurteilt wird.
Ja.
Das ist ja schon irgendwie.
Aber es ist halt so.
Das
ein bisschen,
ist der Sohn von wem? Weißt du das? Von welchem der Brüder?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber das ist nicht, nicht von Richard. Es ist
auch nicht von Alex.
Und auch nicht von Alex.
Aber zeigt, dass es halt anscheinend in der Familie auch irgendwie sehr, sehr, sehr viel Gewalt gibt. Also es, halt, es wird ja weitergegeben anscheinend, also in der Erziehung oder was auch immer.
Es ist halt auch ein bisschen auffällig, dass er sich ausgerechnet den Tag aussucht, was auch so ein bisschen.
Ja, und auch den Ort.
Ja, er hat halt
17 Jahre nach dem letzten Opfer und an dem Tatort auch noch.
Ja, also das war anscheinend so ein makaberes Spielchen, um seinen Onkel zu ehren.
Ja, also anscheinend sieht er seinen Onkel ja als Vorbild.
Ja, es ist ganz eklig, es ist ganz schrecklich. Ich habe von diesem Fall ehrlich gesagt schon vor langer Zeit gehört. Irgendwie hat mich halt all die Jahre nicht das Gefühl losgelassen. Es ist natürlich nicht bewiesen, das ist nie rausgekommen. Aber dass halt irgendwie da so der Ivan vielleicht einen seiner Brüder angelernt hat oder dass das halt so ein, weil diese Schussübung, ne? Stell dir vor, die standen da zu zweit und dann hat der eine gesagt, ja, jetzt schieß mal. Und die haben halt also, gelebt.
Ich
das waren
das
echte
Gefühl,
Menschen.
Dass da auf jeden Fall noch irgendwas nicht geklärt ist.
Ja, so gruselig.
Mega.
Der Vater von Simone, Herbert, hat noch lange bereut, dass er Ivan Milat nicht mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen hat. Dieser Mann hat ihm alles genommen. Zur Presse sagte Herbert, wenn ich an all die Jahre des Leidens zurückdenke, wünsche ich mir nur eins, dass kein Mensch das Gleiche fühlen muss wie ich.
Oh mein Gott.
Natürlich wurde der Schmerz mit der Zeit leichter, aber er wird nicht weg sein, bis ich meine Augen für immer schließe.
Ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, was für ein Leid diese Familie durchgemacht hat. Das ist so schlimm. Also
die ganzen Familien der Opfer, ne?
Alle Familien der Opfer. Ja. Und dann zu wissen, am anderen Ende der Welt ist meiner Tochter das passiert und der Täter hat mir ins Gesicht gegrinst. Also Gott sei Dank ist er überhaupt verurteilt worden im Gefängnis und konnte nicht mal auf freiem Fuß leben. Aber das muss der absolute Albtraum sein.
Ja, deswegen war es mir auch so wichtig, ein bisschen die Perspektive der Eltern hier zu beleuchten, weil man vergisst halt oft, was da alles noch dahinter steckt und was die Menschen zu Hause durchmachen müssen und was ja dieses Monster diesen Menschen genommen hat.
Und es ist ja auch, das Schlimme daran ist ja auch, es gibt so viele Familien, die ihre Kinder nach Australien lassen. Ja. Also ich meine, das hätte mein Vater sein können. Also das
ja, ich hoffe,
so,
meine Eltern hören diese Folge gerade nicht.
Ja, und das ist halt so krass, dass dann, also diese, was er sich wahrscheinlich auch denken muss, diese Ungerechtigkeit, dass es denen passiert ist.
Ja, ja, also, aber er ist ja eher, also ich finde es sehr ehrwürdig, das am Ende nochmal zu sagen. Ich hoffe einfach, dass es keinem anderen Menschen so geht. So, ne?
Absolut.
Ivan Milat ist 2019 an Krebs im Gefängnis gestorben. Auf dem Sterbebett gestand er seiner Mutter, dass er hinter den Backpacker-Morden steckte.
Boah.
Ja, das war mein Albtraumfall und ich freue mich ganz doll, dass ich morgen endlich an die Küste von Australien fliege und an einen Ort, wo es hoffentlich keine Verbrechen gibt und ich nur im weißen Sand liege und das Meer rauschen höre und alles vergesse über diesen Belanglo Forest und über Ivan Milat und seine Familie und
ja, also Lynn, wenn du dann nicht jetzt schnellstmöglichst abhaust,
ja,
dann
es
bin ich richtig sauer.
Ich weiß auch nicht, weißt du, was für mich auch so eine schlimme Vorstellung war, dass ganz viele der Opfer in Paaren gereist sind oder mit Freundinnen und dass die noch sehen mussten, wie ihren Liebsten was passiert ist und so. Und jetzt reise ich hier durch Australien mit meinem Freund im Auto und ich, boah, es ist wirklich, ich habe wirklich Albträume und ich weiß nicht, warum ich mich entschieden habe, diesen Fall jetzt zu erzählen. Ich dachte,
ich
so voll die gute
sagen.
Idee.
Ich bin fast auch erleichtert, dass ich davon jetzt erst so, also ich habe davon schon mal so grob gehört, aber noch nie so ins Detail, weil ich glaube, dann wäre ich damals gar nicht geflogen.
Ja.
Weil das so schlimm ist und vor allem würdest du auch denken, wenn du mit einer anderen Person diese Reise antrittst, dann bist du noch einigermaßen sicher, weil ihr seid zu zweit.
Ja.
Aber wenn das sogar auch Paaren passiert ist, ist das einfach, also ja, bitte woanders hin. Bitte ab in die Stadt mit euch.
Ja, es geht
ab
jetzt,
nein,
es geht jetzt an den Strand. Es geht an den Strand, da kann ja nicht so viel passieren.
Da sind auch hoffentlich viele, viele andere Menschen.
Ja.
Ansonsten, weiß ich nicht, hast du Lust, dir mal so hast du Pfefferspray dabei? Soll ich dir?
Ja, schick mal rüber.
Genau.
Ich glaube, das geht nicht durch den Zoll. Ja, also Leo, du merkst schon, die Vorfreude auf Deutschland steigt und beziehungsweise jetzt auf mehr.
Und als Leo-Tipp für alle, die durch dich jetzt gerade auch verstört sind und vielleicht auch für dich einfach, obwohl du davon schon weißt, hör dir doch einfach nochmal eine Folge True Love an. Das war ja auch der Ursprungsgedanke vom True Love Podcast. Wenn es so schlimm hier bei Mord of X, dann einfach mal kurz rüber sliden ab zum True Love Podcast. Genauso dramatische Geschichten, aber ein bisschen positiver mit Happy End.
Oh ja, das brauche ich jetzt. Okay, das mache ich mir jetzt an und dann versuche ich jetzt so schnell wie möglich von der Straße runterzukommen. Bis bald, liebe Exis. Ciao, ciao.